Also ich hoffe, ihr seid dann bei euren eigenen Studien auch gut vorangekommen. Ich wollte eigentlich jetzt ein Blatt mitnehmen, habe jetzt keines dabei. Und zwar werde ich das so machen, dass ich dann wahrscheinlich morgen früh ein Blatt herumreiche, in dem ihr bitte aufschreibt, wenn ihr an welchem Thema gearbeitet habt. Und dann werden wir versuchen, das mit einzubeziehen, entweder morgen Nachmittag bei unserer Diskussionsrunde oder dann eben während wir bei dem entsprechenden Thema angekommen sind.
Also ja. Papier haben wir ja genug.
Ja, dann könnten wir auch direkt ins Rund reichen. Genau, dann nehmen wir doch einfach so ein Blatt, vielen Dank. Und dann könnte da jeder... Und eins genügt bestimmt, Und dann könnte jeder draufschreiben, also Name und auch, was für ein Thema ihr besprochen habt, euch damit auseinandergesetzt habt, wenn ihr eins habt. Wenn keines, ist das auch keine Katastrophe, dann geht das einfach weiter. Schadet das auch nicht. Und wir werden sehen, dass wir eben irgendwann während dieser Woche auch darauf zu sprechen kommen werden. Gut, dann werde ich jetzt beten. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Abend. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch da Konzentration gibst und dass wir davon lernen können. Und wir möchten dich bitten, dass du uns eine gute Gemeinschaft gibst und dass wir eben auch da weiterkommen und das Thema gut abhandeln können und dass uns das auch hilft für unseren Alltag, bewerten zu können, wie das so mit den alternativen Heilmethoden läuft. Amen. Heute Morgen waren wir stehen geblieben bei der Frage, wie bewerten wir alternative Heilmethoden? Ich habe erst einmal darauf hingewiesen, dass alternative Heilmethoden gut sind, weil sie eine Ergänzung zu der etablierten, eher materialistischen Medizin sind. Dann habe ich darauf hingewiesen, dass aber nicht alle alternativen Heilmethoden gut sind, sondern dass es auch Grenzen gibt. Ich habe einige Grenzen stellvertretend genannt, so die finanzielle Grenze, dann habe ich auch eine ethische Grenze und eine geistliche Grenze genannt. Jetzt will ich etwas systematisch daran gehen, wie wir einzelne alternative Heilmethoden bewerten können. Und mein erstes Kriterium, was ich da anlege, ist das der Wirksamkeit. Das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, zuerst einmal abzuklären, ob eine alternative Heilmethode überhaupt wirksam ist. Das mag uns selbstverständlich klingen, wenn ihr euch allerdings intensiver mit alternativen Heilmethoden auseinandersetzt, werdet ihr feststellen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wie es sich anhört. Denn es gibt in Deutschland hunderte von alternativen Heilmethoden, die nachweislich gar nicht wirken. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum praktiziert die denn überhaupt jemand? Ja, weil die Leute sich gar nicht intensiv damit auseinandersetzen, ob die Sache wirklich wirkt oder nicht. Sondern wenn du irgendeine Werbebroschüre in die Hand bekommst, wo dann 5 Dankesbriefe stehen, dass diese Methode bei den Personen geholfen hat, dann lassen sich viele schon leichtgläubig darauf ein und sagen, diese 5 Dankesbriefe sind mir Beweis genug, dass das so stimmt. Oder wenn der Gründer oder Verkäufer einer solchen Organisation, so einer solcher Methode darunter schreibt, garantiert ist das gut und garantiert getestet in unseren eigenen Laboratorien, dann genügt das meistens auch den Leuten. Wobei das alles sagt gar nichts aus. Sondern diese Hinweise sind eben nichts anderes als Werbung. Und genauso wenig, wie ihr im Alltag irgendwelchen Leuten glaubt, nur aufgrund der Werbung, weil da steht, Rama ist die beste Margarine und dann beim Fernsehen beispielsweise die Leute jetzt nur lächeln, wenn sie Rama verkaufen, dann würde ja von euch auch keiner hingehen und sagen, jetzt kaufe ich also unbedingt Rama oder was weiß ich, Waschmittel XY oder sonst was. Da erkennt jeder das als Werbung. Hier, wo es um ein Multimilliardengeschäft geht im Gesundheitswesen, da sind viele dann so leichtgläubig, dass sie diesen Sachen einfach glauben. Nun, ihr müsst davon ausgehen, viele dieser Dankeschreiben, die verfasst der Autor einfach selbst. Ich meine, natürlich machen das nicht alle so. Aber es gibt durchaus genügend hartgesottene Betrüger, die solche Sachen selbst schreiben. Und dann gibt es welche, die sammeln natürlich nur die Guten. Ich meine, nie druckt einer ja was Schlechtes ab, nicht? Und stellt euch mal vor, ich habe eine Methode entwickelt, da habe ich jetzt 1000 Frauen behandelt wegen Kopfschmerzen. Und 5 haben mir geantwortet, ja, es hat mir geholfen. Und 995 haben mir geantwortet, hat nicht geholfen. Dann drucke ich die 5 ab, die gesagt haben, es hat ihnen geholfen. Und jetzt liest es jeder und meint, super, diese Methode hilft. Aber genauso läuft es ja. Das heißt, wenn jemand zitiert, zitiert er natürlich nur die, die in seinem Sinn sind, selbst wenn es vielleicht reiner Zufall ist. Und deshalb, wenn wir eine Wirksamkeit einer Methode überprüfen wollen, genügt es nicht, dass wir die eigene Propaganda und Werbung dieser Organisation lesen, egal wie schön die aufgemacht ist und wie in 4 oder 8 oder 9 oder was weiß ich, wie viel Farben Druck. Das sollte uns nicht dabei als Informationsquelle genügen. Wie finden wir das heraus? Nun, im Allgemeinen gibt es da relativ gute Literatur über klinische Tests. Da gibt es eben diese Doppelblindtests, wie sich das auch nennt. Das heißt, ein Teil der Gruppe bekommt ein Medikament, was nur ein Placebo ist, ein Scheinmedikament. Und die andere Gruppe bekommt wirklich den Wirkstoff. Und hinterher sehen wir, verändert sich da was. Und meistens verändert sich bei beiden etwas. Sowohl die ein Scheinmedikament hatten, als auch die das echte hatten. Aber gibt es einen deutlichen Unterschied oder nicht? Und wenn es dann keinen eindeutigen, deutlichen Unterschied gibt, dann sagt man, das Medikament ist unwirksam. Das heißt nicht, dass es keine Menschen hilft. Aber es hilft nicht mehr, als wenn man ein Scheinmedikament geben würde. Und deshalb lasst euch auch nicht von irgendwelchen Erzählungen, mir hat das mal geholfen. Das gibt es ganz häufig. Also ich kenne keine Heilmethode, wo es nicht irgendwelche Menschen gibt, die sagen, ihnen hätte das mal geholfen. Das hat aber noch gar nichts damit zu tun, ob wirklich die Methode wirksam ist. Also ich habe das zum Beispiel auch häufig erlebt, bei Leuten, die eine bestimmte Heilmethode praktizieren und sie wenden das mal bei 10 Krankheiten an, diese Heilmethode. Und bei 9 Krankheiten versagt das. Und bei der 10. Fall, da hilft es. Was meint ihr, wenn diese Leute, was die Leute hinterher nennen, wenn sie mit einem sprechen? Dann sagen sie meistens nicht, 9-mal hat es nicht geholfen, 1-mal hat es geholfen, sondern sagen sie, aber da hat es mir geholfen. Denn der Mensch ist einfach darauf ausgelegt, häufig, und dass er das, was er behalten will, das behält er, und das, was er vergessen will, vergisst er. Und das gibt es in vielen Bereichen und eben auch in den alternativen Heilmethoden. Und deshalb sollten wir möglichst neutrale Kriterien heranziehen. Und jetzt könnt ihr sicherlich nicht auf die Suche gehen, massenhaft nach Studien, klinischen Studien, um die heranzuziehen. Dafür gibt es aber auch gute Literatur. Oder es gibt Personen, bei denen ihr nachfragen könnt. So könnt ihr mich dann anrufen und fragen, dann kann ich euch das raussuchen und euch Bescheid sagen. So gibt es zum Beispiel ein Buch, das ist vor 2 Jahren herausgekommen, von einem Professor Edzard Ernst. Der hat dort ein Buch verfasst, in dem er alle wesentlichen klinischen Studien der letzten 15 Jahre ausgewertet hat, die über alternative Heilmethoden veröffentlicht worden sind. Und fasst deren Ergebnisse zusammen in der Wirksamkeit auf eine bestimmte Heilmethode bezogen. Das Buch heißt, ich könnte es auch morgen nochmal mitbringen, habe ich jetzt leider nicht dran gedacht, das heißt dann alternative Heilmethoden oder... Ich habe es auch angegeben, müsste eigentlich bei euch in der Literaturangabe hier mit drin sein. Mal sehen. Habe ich nicht mit angegeben. Doch, das muss doch hier. Ernst, was sage ich denn? Ja, Ernst Edzard. Praxis Naturheilverfahren. Wissenschaftliche Bewertung. Springer, 2001. 82 im Literaturverzeichnis. Dann gibt es auch noch von Christa Federspiel die andere Medizin, alternative Heilmethoden wissenschaftlich bewertet, von der Stiftung Warentest 2006. Oder dann gibt es auch noch von Brettschneider, Roland und so weiter, bittere Naturmedizin, Kiepenheuer und Witsch aus Köln. Oder Psychrembel, Wörterbuch Naturheilkunde, alternative Heilmethoden, zweite erweiterte Auflage Berlin 1999. Oder auch Schermann Michael, Heilversprechen, Alternativmedizin zwischen Versuch und Irrtum im Jahr 2004. Also das ist alles auf Seite 82, stehen diese Literaturangaben. Müsste bei euch drin stehen. Also habe ich verschiedene dieser Bücher angeführt, mit denen ihr euch ein Bild dafür verfassen könnt, ein Bild erschaffen könnt, ist diese Heilmethode überhaupt wirksam? Also gerade dieses mit dem Herrn Ernst, da sind die relativ aktuellsten und umfassendsten Studien mit drin, aber die anderen kann man auch noch benutzen. Da könnt ihr nachlesen, wie viele Studien haben für welche Wirksamkeit gesprochen. Und da steht ja nicht unbedingt drin, zum Beispiel Akupunktur ist wirksam oder ist nicht wirksam, sondern da wird im Einzelnen untersucht, ja, wofür ist sie wirksam? Es gibt Heilmethoden, die sind für bestimmte Dinge wirksam und für andere eben nicht. Und da muss man auch darauf achten, wofür will ich das einsetzen. Meinetwegen habe ich Depression und will dagegen Akupunktur einsetzen, dann ist das nicht unbedingt in jedem Fall wirksam. Aber für andere Dinge ist Akupunktur wirksam. Wir sind jetzt erst bei der ersten Prüfung. Erstes Prüfungskriterium ist die erste Wirksamkeit. Zweites Prüfungskriterium, was ich anwenden würde, ist die Methode selbst, beziehungsweise deren Vertreter, Gründer, deren Therapeut, auf Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen, soweit es möglich ist. Das könnt ihr ebenfalls in der Literatur, die ich euch genannt habe. Da werden diese Methoden dargestellt und dann wird auch die Glaubwürdigkeit der entsprechenden Autoren und Therapeuten, natürlich jetzt nicht des lokalen Heilpraktikers vor Ort, aber des Entwicklers dargestellt. Und wenn ihr jetzt beispielsweise einen Entwickler einer alternativen Heilmethode habt, der sein Leben lang intensiv Spiritismus betrieben hat und gesagt hat, alle Methoden habe ich durch einen Geist geoffenbart bekommen. Was würde das möglicherweise für eine Schlussfolgerung für diese Methode sehen?
Okkulter Ursprung.
Sehr wahrscheinlich zumindest okkulter Ursprung. Es könnte ja auch mal sein, dass der Geist was Richtiges geoffenbart hat, kann, gibt es ja auch. Also wenn irgendjemand eine dämonische Offenbarung hat, 1 mal 1 ist 1, dann stimmt das trotzdem. Aber wenn das jetzt irgendwelche andere Methoden sind, sollten wir schon gewisse Skepsis wahren. Wenn ihr jetzt einen habt, der ist schon 5-mal wegen Betrug im medizinischen Bereich verurteilt und der hat jetzt das 6. Mal eine Methode entwickelt, was sagt uns das wahrscheinlich über diese Methode? Genau, Wiederholungstäter, braucht man wieder Geld. Hier können wir sagen, das Gesetz der Serie sagt uns, wer 5-mal lügt, dem glaubt man nicht. Auch selbst wenn er da die Wahrheit spricht, ne? Da geht ja schon bei einmal, sagt man ein Sprichwort. Also hier sollten wir dann skeptisch sein. Und solche Leute gibt es massenhaft im Gesundheitswesen und Leute sind blind dafür. Statt mal ein bisschen zu schauen, es gibt wirklich die dreistensten Betrüger. Es gibt Leute, die erfinden sich einfach einen Doktor- und Professorentitel mit Dr. Med gleich dazu. Den haben sie nie gehabt. Den haben sie in ihrer eigenen Heimdruckerei bekommen. Aber nicht mehr. Und das, bitte, oder in Österreich gekauft oder sowas, ne? Ja. Oder wie sagt man dann noch manchmal im Lotto gewonnen, ne? Oder so, in der Überraschungstüte, ja. Also, da muss man sagen, darauf sollte man auch achten, denn viele dieser Leute sind wirklich sehr wildig und, oder wenn einer zum Beispiel gar keine Ahnung hat, hat nie irgendwas studiert, wissenschaftliches, hat nie irgendwas geforscht. Und plötzlich ist ihm eine ganz neue Idee gekommen, auf die niemand gekommen ist. Revolutionär, alles, was bisher medizinisch geforscht ist, ist falsch und er hat die einzige Wahrheit. Ist das auch eher ein Punkt, wo ich sagen würde, Vorsicht, Skepsis ist angebracht. Denn wenn es weltweit Millionen von Menschen gibt, die an solchen Sachen forschen, intensiv, und zwar ganz unterschiedlich, sind auch seltsame Typen dabei, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach jemand so aus dem Ärmel das schüttelt und dann auf etwas ganz Revolutionäres Neues kommt und alle anderen es nicht anerkennen wollen. Meistens treten die ja auf und sagen, die böse Medizin und die böse Industrie will mich alles nur unterdrücken. Und natürlich gibt es auch keine Studien, weil ich kein Geld dafür habe. Aber ich schwöre darauf, meine Medikamente sind eindeutig wirksam. Dann seid eher skeptisch. Das sind so ein paar allgemeine Kriterien, die wir an alternative Heilmethoden ansetzen sollten. Jetzt kommen wir zu einer etwas differenzierteren Beurteilung. Da müssen wir nämlich beurteilen, für uns als Christen ist die Art und Weise der Wirkung für uns akzeptabel oder nicht. Und die Art und Weise der Wirkung alternativer Heilmethoden lässt sich eigentlich in 2 Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe sind die Heilmethoden, die vorgeben, über natürliche, innerweltliche Methoden zu wirken, also Mechanismen. Das heißt, mit physischen, chemischen, biologischen Mechanismen. Das sagen manche der alternativen Heilmethoden. Und andere alternative Heilmethoden sagen, dass sie durch übernatürliche Kräfte wirken. Also die einen wirken mit natürlichen Kräften und die anderen wirken mit übernatürlichen Kräften. Mit natürlichen Kräften, da meinen wir welche, die naturwissenschaftlich erklärbar und nachweisbar sind. Und da gibt es eine relativ große Gruppe von alternativen Heilmethoden. Häufig tauchen dabei dann Begriffe auf wie Schwingungen, Energien, Krankheitsherde und solche Sachen. Nun dürft ihr euch aber nicht durch diese Begriffe täuschen lassen, denn häufig meint der Begriff Energie im Bereich der alternativen Heilmethoden hat nichts mit physikalischer Energie zu tun. Also deshalb müssen wir da genauer drauf schauen. Manchmal eben aus dem Jenseits oder kosmische Energien oder sonst irgendetwas. Also da müssen wir dann genau drauf schauen. Also zuerst einmal, eine Methode gibt vor, dass sie naturwissenschaftlich nachvollziehbar wirkt. Und deshalb es auch eine feste Systematik gibt. Also weil Geister kann man ja nicht so gut garantieren, aber hier kann man genau garantieren, das ist die feste Methode, man macht genau das, also so Kausalverbindungen, nicht? Das wird getan, das ist die Auswirkung. Dann redet man von Spannungen und also etwas im Körper und solche Dinge, also um das eben so zu erklären. Und jetzt müssen wir, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit dabei ist, es gibt tatsächlich eine naturwissenschaftliche Erklärung dafür. Wie können wir das wiederum überprüfen? Dazu hilft uns die entsprechende Fachliteratur. Wieder, ich habe hier einige Bücher angegeben. Ich kann euch dann entweder für einzelne Fälle das raussuchen, habe das ja auch schon getan. Ich beziehe mich ja auch auf Fachliteratur medizinische und dann natürlich speziell medizinische, die sich dann mit dieser einzelnen Methode genauer auseinandersetzt. Es gibt diese Überblickswerke, die ich genannt habe, und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Werke, die sich speziell mit den einzelnen Heilmethoden beschäftigen. Also das heißt, da kann ich nachvollziehen, gibt es eine nachgewiesene oder zumindest naheliegende naturwissenschaftliche Wirksamkeit. Und wie gesagt, wir sollten jetzt nicht darauf beharren, alles muss bis ins Letzte bewiesen sein. Wir wollen ja nicht nur wissenschaftsgläubig sein. Aber es muss zumindest eine gewisse Plausibilität haben. Also das heißt, es müsste so im Großen und Ganzen im Einklang mit dem sein, wie wir die Welt verstehen und erklären. Nicht bis ins Detail, da kann es ja auch durchaus sein, dass noch neue Erkenntnisse auf uns warten in der Zukunft. Nur dürft ihr euch auch nicht täuschen lassen. Viele der alternativen Heilmethoden argumentieren so. Die sagen, noch haben wir das nicht bewiesen, aber das ist die Sache der Zukunft. In 10 Jahren werden das alle machen, wird bewiesen sein, so ungefähr. Dadurch dürft ihr euch aber nicht täuschen lassen. Absurde Methoden werden auch in 10 Jahren nicht bewiesen sein. Sondern dann hat sich der Therapeut auf die Bahamas zurückgezogen mit euren Millionen und dann interessiert das keinen Menschen mehr. Dann gibt es immer einen neuen, der die Leute abzockt. Also das heißt, vollkommen absurde Therapien sind in der Wissenschaftsgeschichte, ich habe euch auch ein paar Bücher über Wissenschaftsgeschichte, zum Beispiel von Robert Jütte, Geschichte der Alternativmedizin, sehr interessantes Buch zu lesen, da sind auch zahllose Beispiele von alternativen Medizinkonzepten aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert und die waren so verrückt, dass sie auch nach 10 Jahren nicht besser waren und nach 20 Jahren, nach 50 Jahren immer noch nicht bewiesen, sondern man musste da was darüber lachen und die waren vor 50 Jahren falsch und die sind heute noch genauso falsch. Was weiß ich, zum Beispiel gab es da von dem Herrn Reich, den sogenannten Orgonstrahler. Bis heute schwören noch manche Leute darauf, die sagen, es gibt nicht so eine Orgonenergie, die geht zum Beispiel von Menschen aus, die gibt es auch in unserer Atmosphäre. Und jetzt hat er ein Gerät konstruiert, man hat das heute ja auch untersucht. Das Gerät besteht einfach in einer Art großen Trichter aus Metall, an den wird ein Gartenschlauch angeschlossen. Dann musst du dich in eine Hütte hineinbegeben, also aus Holz, die dann dick isoliert ist, und da geht der Gartenschlauch hinein. Jetzt bist du sozusagen, sagt er, abgeschirmt gegenüber negativen Schwingungen und durch den Trichter wird die Orgonenergie gebündelt und dann kannst du sie mit dem Schlauch auf eine bestimmte kranke Körperstelle richten und diese Orgonenergie heilt alles. Das wird bis heute noch praktiziert. Die Leute sagen euch das natürlich nicht so, wie ich es euch sage. Die reden natürlich nicht so schon etwas skeptisch, wie ich es jetzt tue, sondern mit vollster Überzeugung, dass das eben ein Akkumulator der Orgonenergie ist. Echt? Die reden jetzt nicht von Trichter und Gartenschlauch, aber es ist dann genau dasselbe. Egal, wie ich es nenne, das verändert an der Sache nichts. Aber diese Sache ist heute durchaus weit verbreitet. Und dafür werden hohe Kosten bezahlt, um dann eben durch diese Orgonenergie geheilt werden zu können. Aber wie gesagt, das war, als der Herr Reich das entwickelt hat, war das Nonsens. Und das ist noch bis heute genau solcher Unsinn. Und deshalb sollten wir schon eine gewisse Skepsis walten lassen. Manche alternative Heilmethoden sind auch einfach durch dieses normale Nachdenken darüber, können sich entschleiern. Nehmen wir einmal die Edelsteintherapie. Edelsteintherapie geht davon aus, jetzt kannst du im großen Buch nachlesen, welcher Edelstein hilft gegen welche Erkrankung. Hier geht man auf Schwingungen. Man sagt nämlich, jeder Edelstein hat eine Eigenschwingung und diese Schwingung wirkt auf einen bestimmten Krankheitsherd oder eine bestimmte Erkrankung herauf. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und rein physikalisch stimmt es natürlich, dass jeder Edelstein eine Schwingung hat. Nämlich eine Atomschwingung, sehr klar. Aber das hat jeder Stoff. Ich meine, auch der Stuhl, auf dem du sitzt, hat eine Schwingung, auch wenn du es jetzt nicht spürst. Der Stift, den du in der Hand hast, hat auch eine eigene Schwingung, weil alle Atome ja ständig dabei sind zu schwingen. Umso wärmer, umso höher schwingen sie dabei. Nun ist aber die Frage ja, wieso ist gerade diese Schwingung, meinetwegen vom Rosenquarz, wirkt auf dieses Organ? Und diese Frage kann dir natürlich keiner beantworten. Ein Therapeut, der Mediziner, der Edelsteintherapie, der sagt einfach, ja, das ist einfach so. Ja, wieso? Ja, es kann ja keiner beweisen, keiner untersuchen. Und diese Schwingung, können wir heute ziemlich sagen, hat gar nichts mit einer Erkrankung zu tun. Denn wenn das wirklich so wäre, dann müssten sich ja diese Therapeuten viel mehr mit dem auseinandersetzen, was in deiner täglichen Lebenswelt ist, als mit dem kleinen Edelstein, den du im Hals trägst. Da müsste man mich fragen, ja, welche Schwingung hat mein weißes Hemd? Denn mein weißes Hemd beträgt man in meinem Körper viel mehr als der kleine Edelstein. Also wenn mein weißes Hemd meinetwegen mit Magenschwüre bewirkt, dann kann die kleine Schwingung eines Edelsteins, den ich um den Hals trage, natürlich gar nicht helfen. Das heißt, selbst wenn das Prinzip stimmt, das heißt, die Edelsteine schwingen, dann schwingt ja auch alles andere, dann müsste ich meinetwegen die Betonwand meiner Wohnung einreißen, weil die ja viel, viel stärker schwingt und wirkt als der kleine Edelstein um meinen Hals. Also das heißt, hier können wir einfach schon, selbst wenn wir die Wahrheit dieser Methode annehmen, merken wir, diese Methode ist unsinnig. Also selbst wenn wir sie annehmen als wahr, Wenn wir sie nicht annehmen als wahr, aber wir sagen, da ist gar keine besondere Stimmung auf ein Organ, Schwingung, dann können wir sie erst recht über den Bord werfen. Das heißt, hier ist eine Methode, die vorgibt, naturwissenschaftlich zu wirken. Wir können aber durch logische Ableitung, wie auch durch wissenschaftliche Untersuchung nachweisen, diese Methode ist Unsinn. Und wie gesagt, jetzt dürfen wir nicht auf anekdotische Heilungserfahrungen hören. Die gibt es überall. Nur die sagen uns nichts darüber aus, ob eine solche Methode legitim ist oder nicht. Also auf solche Methoden würde ich eher verzichten. Dann gibt es die Methoden, also ich habe ja gesagt, erstens waren ja die Methoden, die naturwissenschaftlich wirken und wir können sie naturwissenschaftliche Wirkung nachvollziehen. Zweitens habe ich ja gesagt, Methoden, die naturwissenschaftlich wirken, aber wir können sie zwar nicht nachvollziehen, aber wir können sagen, es ist zumindest plausibel. Es ist naheliegend, dass die so und so wirken. Das ist noch nicht bewiesen, könnte aber passieren in der Zukunft. Beispielsweise diese Sache mit den Magengeschwüren. Beispiel, da hat man ja früher immer gesagt, Magengeschwüre nur durch Stress, bis eben ein australischer Arzt vor etwas über 20 Jahren auf die Idee gekommen ist, um zu untersuchen, dass es auf Bakterien zurückzuführen ist. Und hier muss man sagen, das war zwar nicht der damalige Forschungsstand, aber immerhin war eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die dafür sprach. Denn wir wissen, Bakterien sind überall, Bakterien sind auch in der Nahrung, Bakterien können Geschwüre an anderen Stellen des Körpers auslösen. Das Problem, was man nur noch zu lösen hatte, war, man sagte, eigentlich sind doch die Magensäfte eher dafür da, Bakterien abzutöten. Also hat man es für unmöglich angesehen, dass Bakterien in dieser Atmosphäre überleben können. Hinterher ist aber hinterher herausgekommen bei ihrer Untersuchung, sie können. Aber hier müssen wir sagen, das war damals noch nicht bewiesen, aber es war eine gewisse Plausibilität zumindest, die dafür sprach. Also kann man sagen, diese Methode, die damals noch nicht Standard war, sondern alternative Medizin war, es sprach durchaus etwas dafür, das zumindest auszuprobieren. Also das war nicht genau der momentane Forschungsstand, aber eine gewisse Plausibilität. Also erstmal bewiesen, gewisse Plausibilität, in Ordnung. Dann haben wir diejenigen, die vorgeben, dass es so gibt und wir sehen logische Argumente oder wir sehen Fachuntersuchungen, die deutlich zeigen, hier gibt es keine naturwissenschaftliche Wirksamkeit. Dann gibt es jetzt auch noch diejenigen, die wirken, aber die wirken aufgrund von psychosomatischer Ursache. Psychosomatik heißt ja, dass hier körperliche Ursachen mit einer psychischen Stimulierung behoben werden. Und das wird im Bereich der Naturwissenschaft, also der Medizin, naturwissenschaftlichen Medizin, wird das untersucht mit Placebos. Ich habe es ja vorhin gesagt. Da hat also jemand, Placebos werden übrigens auch im Alltag eingesetzt, auch von Ärzten eingesetzt. Wenn Sie meinen, hier hat ein Patient eigentlich eher ein psychisches Problem und er ist dann so rein medizinisch austherapiert, dann gibt man ihm auch nochmal ein Medikament, steht natürlich nicht drauf, Vorsicht, Placebo, sondern da steht dann irgendein lateinischer Name drauf und der Arzt weiß aber, das ist eigentlich ein Scheinmedikament. Das kann dir nichts tun. Der muss natürlich auch in seinen Krankenakten dann rechtfertigen, warum er dieses Medikament gibt. Und dann nimmst du das und plötzlich kommst du dir zum Arzt und sagst, so, komm, mir geht's besser. Und der Arzt wird dir nie verraten, dass du dort eigentlich nur Traubenzucker oder sonst etwas zu dir genommen hast. Weil er sagt, schadet ja auch nicht. Zum Beispiel, ja. Einer der Gründe, ja. Also, hier Scheinmedikament. Also, hier wird ja dem Patienten vorgegaukelt, es sei eine naturwissenschaftliche Wirksamkeit. Denn der Arzt kommt, staut dich ja mit ernster Miene an und sagt, hier ist irgendwas mit Y, dann am Ende, lateinisch, das hilft ja vor jedem Essen, aber genau vor dem Essen, 3,5 Tabletten und kauen und dann ein Glas Wasser hinterher oder was weiß ich. Das muss ja schön klingen dabei, jetzt machst du das, fühlst dich nachher besser und alles in Ordnung. Hier gibt es ja keine naturwissenschaftliche Wirkung, sondern eine psychosomatische. Diese Medikamente, egal ob alternativ oder von Ärzten verschrieben, würde ich aus christlichen Erwägungen ablehnen. Und zwar aus dem Grund, weil dieses Medikament eigentlich auf einer Lüge aufbaut. Denn ich suggeriere dem Patienten, egal ob alternativ oder nicht, dieses Medikament würde dich heilen und in Wirklichkeit weiß ich, das Medikament kann ihn gar nicht heilen. Da würde ich sagen, dann musst du mit dem Menschen eher offen sprechen als Christ, sondern sagen, hier ist kein körperlicher Schaden, wahrscheinlich ist das Problem auf der seelischen Ebene oder der geistlichen Ebene, da müssen wir uns drum kümmern. Das wäre, glaube ich, ein ehrlicher Umgang. Medizin vertuscht den aber, weil sie eben diesen materialistischen Zugang haben und versuchen, diese materialistische Gläubigkeit des Patienten zu benutzen, um das psychische Problem zu beheben. Aber es baut auf eigentlich auf einen Betrug, das müssen wir ehrlich sagen. Der Arzt sagt nicht vielleicht unbedingt, da ist jetzt eine Wirksubstanz drin, die wirkt, aber er erweckt den Eindruck bei den Patienten, indem er es vorstellt, indem er es weitergibt, indem er diese Medikamente verschreibt. Und da würde ich sagen, auch das ist für einen Christen eher nicht akzeptabel. Wenn schon psychosomatisch, dann würde ich sagen, lass dich viel besser von Gott psychosomatisch heilen. Der kann es nämlich wirklich. Da musst du nicht nur auf deine eigene Einbildungskraft vertrauen. Oder deine eigene Idee. Bitte? Das weiß man nicht. Das heißt, hier geht es ja nur darum, wenn ich herausbekomme, dass es eines ist, würde ich davon abraten. Oder für diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, würde ich zumindest dazu anraten, mach dir ernsthaft Gedanken darüber, ob du so etwas verschreibst oder weitergibst. Also hier richtet es sich dann eher sozusagen an diese Leute, die sich damit auseinandersetzen. Wenn ich es herausbekomme, würde ich allerdings sagen, kann für mich nicht gelten. Ach, die Hauptsache, es hat geholfen. Sondern dann würde ich sagen, lieber darauf verzichten, weil es eben eigentlich auf einen Betrug aufbaut. Und wie gesagt, wenn wirklich ein psychologisches Problem da ist, dann sollten wir doch als Christen zuerst sagen, ja, dann lass uns das doch auf der seelischen Ebene bekämpfen. Warum müssen wir das mit dem Scheinmedikament tun? Dann können wir sagen, sollten wir doch dieses psychische Problem behandeln. Und zwar möglichst mit Gott oder mit psychologischen Mitteln, denn das ist ja die Ursache. Haben wir nicht gelernt? Menschenbild, Körper, Seele, Geist. Und wir müssen möglichst da bekämpfen, wo auch das Problem liegt. Und nicht versuchen, seelische Probleme mit materiellen Dingen zu bekämpfen. Aber genau der Eindruck wird da ja erweckt. Das heißt, eigentlich versucht man hier, den Materialismus zu stützen. Sozusagen zu tun, wir können selbst psychische Probleme mit materiellen Mitteln heilen.
Die würde man doch auch nicht in der Apotheke kaufen können. Denn dann würde man ja den Waschzettel lesen können und rauskriegen, ist das
Leben. Das kommt darauf an. Also manche Sachen kannst du durchaus auch in der Apotheke kaufen.
Aber es steht doch ein Waschzettel irgendwo in diese Richtung.
Erstmal muss ich die Frage stellen, wer liest das denn überhaupt durch, was da drauf steht? Und zweitens, wenn das mal richtig abgefasst ist, wer versteht es dann noch? Wenn dann irgendwelche Trägersubstanzen sind, deren schönen lateinischen Namen du nicht kennst, dann klingt das auch alles sehr medizinisch. Da kannst du irgendwelche ungefährlichen Sachen zusammenmixen. Dann sagst du meinetwegen Mehl, aber dann auf Lateinisch und Aqua, bisschen Wasser noch dabei und noch ein paar lateinische Sachen mit X und Y und dann steht das da drauf. Der Normalbürger liest es erstmal nicht. Und das heißt, wenn er es liest, kann er es nicht unbedingt analysieren. Also selbst wenn es so ist. Ja. Also das heißt, natürliche Erklärung, Placebo, würde ich auch von abraten dann dabei. Dann gibt es auch natürliche Erklärung und es handelt sich hier, wie gesagt, es ist keine Wirksamkeit, aber also ich meine, es wirkt, aber es wirkt nicht naturwissenschaftlich nachvollziehbar, sondern es wirkt auf einer anderen Ebene. Das heißt, manchmal geben die Leute vor, es wirkt naturwissenschaftlich, aber es wirkt, ja wie jetzt gesagt, Placebo, aber es wirkt beispielsweise auf der Ebene eines Scharlatans. Das ist ja ähnlich wie der Placebo, das heißt, es wirkt mehr durch das Theater, was ich dabei mache, durch die Zeremonie, das Ritual, was ich dabei abziehe, oder dadurch, dass sich der Heilpraktiker besonders viel Zeit nimmt, Fürsorge, zuhört und so. Das ist ja nicht direkt Placebo, aber was Ähnliches. Das heißt, das, was wirkt, ist hier die psychische Nähe, die Seelsorge sozusagen. Und das Medikament ist eigentlich uninteressant dabei. Und das ist häufig auch der Fall. Oder es gibt jetzt diejenigen, die geben vor, naturwissenschaftlich zu wirken. Sie wirken auch, aber sie wirken nicht naturwissenschaftlich, sondern sie wirken geistlich. Oder wir können sagen spirituell. Oder wir könnten sagen übernatürlich. Das gibt es ja auch. Und da könnten wir dann jetzt einzelne sehen. Ich würde beispielsweise in Erwägung ziehen, das muss ich ja nachher noch begründen, dass zu diesem Bereich die Akupunktur gehört. Viele Leute erweckt der Eindruck erweckt, Akupunktur sei rein naturwissenschaftlich, erklärbar, zumindest der Eindruck wird erweckt. Ich werde nachher zeigen, dass es eigentlich ja nicht so ist. Aber in Wirklichkeit, es ist auch eine Wirkung in bestimmten Fällen zum Beispiel, aber meine Behauptung wäre, hier ist eine übernatürliche Wirkung. Nun, dann kämen wir als nächstes zu den Methoden, die schon sagen, dass sie durch übernatürliche Kräfte wirken. Da müssen wir erst einmal unterscheiden, wirken sie durch übernatürliche Kräfte? Es gibt nämlich Methoden, die geben vor, durch übernatürliche Kräfte zu wirken, sie wirken aber durch natürliche Kräfte. Ich hoffe, das klingt jetzt noch durchschaubar. Also, nehmen wir an beispielsweise, man hat das Chinin entdeckt in Südamerika. In Südamerika waren nämlich Medizinmänner, die haben dann zum Beispiel auf Wunden Rinden des Chininbaums drauf gewunden. Und dann haben sie gesagt, der Geist des Chininbaums, der hilft dir jetzt, macht dich ja gesund. Und tatsächlich hat es gewirkt. Aber heute wissen wir, das war nicht der Geist des Chininbaums, sondern das war das Chinin, was in der Rinde drin war. Und das wirkt tatsächlich. Und heute kann man das synthetisch herstellen, man kann das extrahieren und das wird heute in der allgemeinen Medizin eingesetzt. Und falls du mal in die Versuchung kommst, in Südamerika hast du irgendeinen Unfall, du landest bei einem Indianerstamm und dann will dir einer den Chininrinde da um die Knochen binden und jetzt sagt er, da ist der Geist drin und der wird dich heilen, brauchst du keine Angst zu haben, du brauchst an die Geister nicht glauben, denn diese Geister helfen dir nicht, sondern das Chinin. Also das heißt, hier gibt jemand vor, übernatürlich zu wirken, aber es wirkt eigentlich natürlich. Das ist in weiten Bereichen der sogenannten grünen Medizin der Fall. viele Bereiche der sogenannten Grünmedizin, die stammt ja aus der Stammesmedizin indigener Völker und die haben häufig übernatürliche Erklärungen für irgendwelche Heilpflanzen, warum die wirken. Aber wir wissen, wenn wir uns genau damit beschäftigen, hier sind es nicht diese übernatürlichen Energien und Dämonen, die da drin sind, sondern es sind nachweisbare chemische, biochemische Substanzen. Also hier ist eine übernatürliche Erklärung, die müssen wir aber nicht akzeptieren, weil eigentlich keine übernatürliche Wirkung da ist. Erste Kriterium. Genau, auch so etwas, genau. Da gibt es auch in einigen Stammeskulturen, dass dem dann göttliche Kräfte zugesprochen werden. In Wirklichkeit sind es einfach erklärbare biochemische Zusammenhänge. Dann wäre die zweite Sache, die Sache wird als übernatürlich dargestellt, aber sie wirkt nicht übernatürlich und sie wirkt auch nicht natürlich. Sondern es ist einfach Quatsch. Also das gibt es bei Scharlatanen zum Beispiel, nicht? Was weiß ich, die sprechen irgendwelche Zaubersprüche auf, nicht? Und so, und dann, was weiß ich, einmal das Vaterunser und dreimal das Ave Maria und Hokus Pokus und Ave Maria und sonst was, und dann sollst du gesund werden. Da ist wahrscheinlich gar nichts, weder Okkult noch sonst was, das ist einfach Theater. In den meisten Fällen. Also das gibt es auch. Also nicht hinter jedem, der vorgibt, übernatürlich zu heilen, gibt es auch eine übernatürliche Heilung. Manchmal gibt es eine natürliche, manchmal gibt es auch gar keine. Sondern da sagt einmal, er macht es so, aber manchmal hilft es dir, manchmal hilft es ihm nicht, aber das hängt einfach damit zusammen, es ist ein Theater. Dann gibt es die dritte Methode und da ist wirklich eine übernatürliche Heilung. Hier müssen wir jetzt aufpassen, was für eine übernatürliche Heilung es ist. Denn von der Bibel her wissen wir, das haben wir heute Morgen ja analysiert, es gibt übernatürliche Heilung von Gott und es gibt übernatürliche Heilung aus dämonischen Kräften, nicht von Gott. Jetzt müssen wir sehen, wie können wir die unterscheiden. Habt ihr gute Vorschläge dafür?
Also wenn es allem unheimlich ist, kann man ja darum beten, dass Gott diese Wirkung wegnimmt, wenn es nicht von ihm ist.
Das ist immer gut. Ich würde das allerdings erst als letztes Prüfungskriterium dabei nennen, weil es gibt andere, die noch eindeutiger sind. Weil dieses mit dem Wegnehmen, das ist ja immer eine gewisse Unsicherheit. Jetzt wie ich das interpretiere, die Wirkung, ob ich noch sage, da war ein oder nicht. Es gibt noch andere, die konkreter sind.
Wer macht das oder wie lebt, der kann ich dann eben
genau.
Erkennen, was das für ein Mensch ist.
Wir können das ableiten aus der Bibel, zum Beispiel für Kriterien für wahre Propheten oder so etwas. Da wird ihr Leben analysiert. Wie leben sie? Weil normalerweise wirkt Gott nicht durch Menschen, die vollkommen im Gegensatz zu seinen Prinzipien leben. Denn die würde er ja noch bestätigen. Im Normalfall. Es gibt mal eine Ausnahme, wo er auch durch heidnische Könige oder sowas wirkt, aber im Normalfall wirkt er durch Leute, die auch im Einklang mit seinen Überzeugungen leben. Nicht immer, aber im Normalfall. Erstes Kriterium. Zweites Kriterium dabei wäre, das, was diese Person oder der entsprechende Geist vertritt oder was das Medizinsystem vorgibt, und zwar für Anthropologie, das heißt die Lehre von Menschen, Theologie, die Lehre von Gott, die Lehre von Krankheit und Gesundheit, die wir deshalb ja ausführlich behandelt haben, ist das im Einklang mit dem, was in der Bibel steht? Wenn es nämlich im krassen Widerspruch dazu ist, dann müssen wir sagen, Gott widerspricht sich nicht. Der wird nicht auf der einen Seite mit einer Heilung eine Lehre verbinden, die total im Gegensatz zu ihm ist, was Menschen, Mensch, also Gesundheit, Krankheit, Gott und solche Sachen angeht, sondern daran müssen wir überprüfen. Diese Lehre ist so als in der Bibel als Prüfungskriterien genannt. Da steht nämlich in Galater 1, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt als ich, der sei verflucht. Hier wird also deutlich das inhaltliche Kriterium. Da kommt selbst ein Engel, der sieht sogar aus wie ein Engel, der redet sogar fromm. Aber wenn das nicht den grundsätzlichen dogmatischen Erwägungen entspricht, die wir in der Bibel haben, in dem Gesundheitssystem und Krankheitssystem, und es gibt keine natürliche Erklärung, sondern nur diese bleibt übrig, dann können wir das ablehnen. Weil Gott sich nicht widerspricht. Gott wird nicht durch einen Geist irgendetwas offenbaren, was seinem Wort widerspricht und gleichzeitig durch diesen Geist heilen. Wir finden auch im ersten Johannesbrief, da steht dann nämlich, wenn ein Geist nicht bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, dann ist er nicht von Gott. Hier wieder das dogmatische Kriterium. Also das heißt, wir werden in der Bibel aufgefordert, übernatürliche Wirkungen und Offenbarungen zu überprüfen, ob sie prinzipiell im Einklang mit der biblischen Offenbarung sind. Und die meisten übernatürlichen Heilungen haben ja einen Rahmen, einen ideologischen Überbau, ein System, in dem sie wirken. Das, was entweder dieser Geist oder die Kraft offenbart hat, oder vor dem Hintergrund dieser Energie wirken soll. Und danach können wir dann ebenfalls beurteilen. Also das heißt, wir haben jetzt verschiedene Prüfungskriterien, die wir dabei gehabt haben. Das erste war eben die Glaubwürdigkeit bzw. das Leben des desjenigen, der das praktiziert, nach den Kriterien, die wir haben bei echten und falschen Propheten. Also sind es zum Beispiel Leute, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sind es Leute, die andere ausnutzen, belügen oder sonst irgendwas, und zwar nicht nur einmal, sondern dauerhaft, dann wird gesagt, das sind falsche Propheten. Auch in der Bibel. Und das andere ist das Inhaltliche, das heißt das Dogmatische, was wir überprüfen können. Und da fallen schon viele alternative Heilmethoden raus, die jetzt übernatürlich zu heilen wollen. Und eigentlich müssten wir ja auch dort einem Ungläubigen sagen, dass er im Alltag ja ebenfalls nicht jedem Dahergelaufenen glaubt, wenn er ihm Heilung oder irgendein Superangebot verspricht. Also, ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber bei mir kommen ganz häufig Briefe von was weiß ich, alle möglichen, wo ich 1 Million gewonnen habe, ich muss nur diese oder jene Nummer anrufen dabei, oder wo ich eine super Chance habe, wenn ich dieses oder jenes unterschreibe und so. Vielleicht bin ich ja der Einzige von euch, aber ich bin manchmal skeptisch, wenn ich sowas lese. Ich glaube diese Sachen nicht unbedingt. Und jetzt wäre die Frage, das, was wir so im Alltag erleben, dass wir eben auch da Betrüger kennen, die uns nur vorgeben, unser Bestes zu wollen, die nur uns helfen wollen und in Wirklichkeit das natürlich nicht tun. Jetzt wäre ja die Frage, die wir ernsthaft stellen müssten, warum sollte das in der übernatürlichen Welt denn prinzipiell anders sein? Und da müssen wir diese Rückschluss ziehen, auch in der übernatürlichen Welt, sagt uns ja die Bibel deutlich, gibt es betrügerische Kräfte und Mächte, nämlich die des Teufels und der Dämonen, und dann gibt es zuverlässige, die tatsächlich ehrlich, echt sind und also Positives wollen, das ist Jesus und Gott. Und Jesus und Gott, also Gott, Jesus, Heiliger Geist, die kommen ja sozusagen aus der jenseitigen Welt, die können beurteilen, ob das nun stimmt oder nicht, und die haben uns ja Kriterien gegeben, anhand derer wir das überprüfen können. Und das sind eben diese dogmatischen, die wir in der Bibel finden. Also über Krankheit, Gesundheit, Mensch, Gott, Erlösung und so weiter. Nicht? Wenn wir da immer noch nicht weiterkommen, weil da sagt, er ist ganz fromm und ganz im Einklang mit der Bibel, nehmen wir mal die, die sogar in der Bibel erwähnt werden, haben wir nicht in deinem Namen das oder jenes getan. Hier brauchen wir dann, und das wäre die Stelle, die du vorhin auch erwähnt hast, die entweder die Gabe der Geisterunterscheidung, die ja hoffentlich ebenfalls da dort in den Gemeinden präsent ist, wo er unterscheiden kann, das ist jetzt von Gott oder nicht, und zwar nicht nur aus Vermutung, sondern aus innerer Gewissheit. Oder wir können, wenn wir alle anderen Prüfungskriterien durchgegangen sind, jetzt sagen, jetzt Gott, ich vertraue auf dich, ich bin urlaubsunsicher, zeig mir das deutlich. Und dann bin ich überzeugt davon, dann tut er das auch. Jetzt könnte natürlich anders sagen, dann kürze ich das Ganze doch ab, mache ich das immer so. Ja, das gilt aber in allen Bereichen unseres Lebens eben nicht so. Du musst immer erstmal das tun, was du tun kannst, und dann vertraust du auf Gott, dass er alles andere tut. Nirgends in der Bibel wird intellektuelle oder körperliche Faulheit belohnt, indem Gott dir alles abnimmt. Da steht ja zum Beispiel auch, was sorgst du über den morgigen Tag? Jeder Tag hat seine eigene Sorge, Gott versorgt dich. Heißt das nun, wirf deine Arbeit hin, werd arbeitslos, lebt einfach so. Oder Gott hat dein Leben doch in der Hand, nicht? Heißt das nun, du machst keinen Ölwechsel mehr, keine Bremsen werden mehr ausgewechselt, Reifen werden keine mehr gewechselt, Gott wird das schon in der Hand haben. Natürlich nicht. Sondern das heißt Gott versuchen. Wir sollen tun, was wir können, soweit wie möglich prüfen, auch hierbei, was wir prüfen können. Und wenn es dann eine Restunsicherheit gibt, hier merken wir sind bei unseren Fähigkeiten am Ende, dann sagen wir, okay, Gott, jetzt mach mir das klar. Wir sollen natürlich beim Prüfen auch immer schon beten, ist ja klar, aber wir sollen das, was wir tun können mit eigener Verstandesleistung, sollen wir tun. Und dann, wo wir an eine Grenze kommen, und wir werden immer irgendwo an eine Grenze kommen, dann sollen wir sagen, jetzt brauchen wir ein übernatürliche, göttliche Signal dafür.
Sondern es geht, ist mir auch wichtig, kann es mir auch schaden, dass ich irgendetwas jetzt ausprobiert habe. Ich denke auch, ja, das könnte ich mir mal probieren und dann hilft es mir vielleicht und ich lasse mich, ohne dass ich es will, mit irgendwelchen okkulten Mächten ein, wovon ich gar keine Ahnung habe, weil ich denke auch, das kann ja so schlimm jetzt nicht sein, ich mache ein bisschen Akupunktur einfach. Und dann plötzlich geht es mir aber schlechter als vorher, weil ich dann dadurch beeinträchtigt bin.
Vollkommen richtiger Hinweis. Und das ist eine notwendige Konsequenz aus dem eben Gesagten. Wenn ich nämlich eine übernatürliche Heilung in Anspruch nehme und die ist nicht von Gott, sondern ist dämonischen Ursprungs, dann wird dadurch automatisch eine gewisse Abhängigkeit entstehen. Und das heißt auch negative Auswirkungen. Nicht unbedingt negative Auswirkungen im Bereich meiner Krankheit. Das kann sein, dass die vollkommen weg ist. Aber es wird in anderen Bereichen meines Lebens eine negative Auswirkung geben. Und die kann jetzt natürlich in unterschiedlicher Intensität sein. Und in erster Linie, wenn es eine geistige ist, wird es auch geistliche Auswirkungen haben. Das heißt, in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Beziehung zum Nächsten, in meinem Verständnis der Bibel, in meinem alltäglichen Leben, in meinem Umgang mit Sünde oder solche Sachen. Und da wird es natürlich Auswirkungen haben, wenn ich übernatürliche Heilung nicht von Gott beziehe, sondern aus dämonischer Quelle. Das führt nicht immer automatisch dazu, dass ein Mensch sofort besessen ist. In den meisten Fällen sogar nicht. Sondern das ist dann mehr so etwas Sukzessives. Ich würde es mal vergleichen wie mit einer Sucht. Derjenige, der seinen ersten Joint raucht, der ist auch nicht gleich schon vollkommen kaputt. Aber hier ist der Anfang gesetzt. Und der Anfang führt in der, meiner Erfahrung nach dazu, dass du immer weiter da hineinkommst. Das ist meine Erfahrung, auch Leute, die mit solchen okkulten Heilmethoden anfangen, und ihr könnt mit denen sprechen, die bleiben dabei nicht stehen. Die kommen von einer zur nächsten und die Hemmschwelle sinkt immer weiter, weil sie ja so tolle Erfahrungen damit machen. Und ich habe mehr als eine Person kennengelernt, die durch diese alternative Heilmethode direkt zu einer Besessenheit gekommen ist. Natürlich hier in erster Linie Ungläubige, die das einfach ausprobieren, sich mit diesem einlassen. Und am Anfang ist das einfach Faszination, ist das Begeisterung dafür. Und ich erlebe ja was und da erlebe ich auch etwas. Und dann Leute, die im Laufe der Zeit zu einer regelrechten Besessenheit kommen. Die kann sich unterschiedlich auswirken. Bei manchen drückt sie sich aus mit einer Aggression oder generellen Resistenz gegen geistliche Inhalte, zum Beispiel. Bei manchen kann sich das so ausdrücken, dass sie zum Beispiel psychische, okkulte Phänomene haben. Zum Beispiel eine Frau, die ich kennengelernt habe, die unter massiven Angstzuständen gelitten hat. Jetzt können wir sagen, ja, das kann ja irgendeine Erkrankung sein, aber der entscheidende Punkt, warum man sich das im Nachhinein ja diagnostizieren kann, deutlicher ist, erstmal, weil sie es selbst so sieht, sie sieht einen Zusammenhang, sie hat sich intensiv mit den Sachen eingelassen und plötzlich kam das. Zweitens, als sie gläubig geworden ist, war das mit einem Schlag alles vorbei. Also das deutet deutlich darauf hin, hier ist eine übernatürliche Wirkung. Eine andere Person, die ich kennengelernt habe, die hat in ihrer Wohnung Spukerfahrungen gemacht. Und das ist jetzt nicht nur von Hans und Franz, sondern Leute, die ich kenne. Also das heißt, da sind zum Beispiel Geister in der Wohnung erschienen, die man sehen konnte. Solche Sachen können passieren dabei. Ich habe Leute kennengelernt, die in den Selbstmord getrieben worden sind. Das hat nicht geklappt, der Selbstmord, aber eben in den Selbstmordgedanken und Selbstmordversuche hinein. Das ist auch eine typische Art und Weise, wie solche okkulten Sachen wirken können. Jetzt heißt das nicht, dass jeder Selbstmord deshalb okkult ist. Aber hier war halt das Umfeld und hier auch deutlich, wo die Person zum Glauben kommt, wo das überwunden worden ist. Das heißt, wenn eine zeitliche und inhaltliche Parallelität ist von dem Einsatz dieser Methoden zu einem Auftreten von psychischen Phänomenen, dann ist erstmal die Vermutung, es könnte naheliegen. Wenn diese psychischen Phänomene vorbei sind, in dem Moment, wo ein Mensch sein Leben Gott übergibt, und zwar abrupt vorbei sind, deutet das ebenfalls darauf hin, dass es sich nicht um eine rein psychische Erkrankung, sondern auch hier um eine geistliche Sache handelt. Bitte. Ich würde hier eher bei einem Vielleicht bleiben. Aber ich würde dazu raten, es nicht zu probieren. Weil wir, ich meine, das wäre ungefähr so die Frage, die jetzt auch jemand stellen könnte, wenn ich einmal eine Zigarette rauche, bin ich dadurch abhängig? Das würde ich sagen, ja, nicht direkt, aber es kann schon dazu führen. Und so ähnlich würde ich das hier auch sagen. Ja, ich würde sagen, es gibt da mehrere Stufen. Die erste Stufe dabei ist eine Abhängigkeit von dieser Methode. Die meisten Menschen, die jetzt eine positive Erfahrung gemacht haben, plötzlich sinken ihre Alarmglocken oder ihre Kriterien immer weiter herab. Das ist doch schon nicht so schlimm. Das hat mir doch geholfen. Das ist doch gut. Hat mir doch gut getan. Ich habe doch nichts gespürt dabei. Das heißt, es entsteht eine Abhängigkeit. Die Abhängigkeit entsteht auch psychisch, nämlich das Vertrauen auf diese Methode. Es gibt dann Leute, die haben einmal eine positive Erfahrung, plötzlich sind sie begeistert von Methode XY. Meinetwegen Irisdiagnose, Fußreflexionmassage. Das ist super, das wird für alles eingesetzt. Und da entsteht dann diese Abhängigkeit. Die Abhängigkeit nicht in erster Linie Gott gegenüber, auch gar keine Prüfungskriterien mehr, sondern nur noch dieses, daran halte ich fest. Im Normalfall folgt darauf gleich die nächste alternative Heilmethode, die dazukommt. Sodass eben diese Abhängigkeit wächst. Und umso größer diese Abhängigkeit, umso größer auch die Gefahr einer okkulten Beeinflussung oder einer okkulten Schädigung. Mit diesen Okkulten, das ist ja insofern etwas Schwieriges, weil wir sehen ja nicht direkt den Geist. Wir können auch nicht nachweisen, der da wirkt. Jetzt hat einer vielleicht eine okkulte Methode. Nicht jede okkulte Methode wirkt bei jeder Behandlung auch wirklich so, dass derjenige unter den Einfluss dieser Mächte kommt. Sondern es gibt auch okkulte Methoden, weil du vielleicht unter dem Schutz Gottes stehst, wirkt es nur psychosomatisch. Oder es wirkt in dem Moment gar nicht. Oder es wirkt irgendwas anderes, was du mal geschluckt und gegessen hast. Oder die Krankheit ist sowieso vorbei. Das heißt, wir können das nicht immer eindeutig sehen, ist da jetzt tatsächlich ein Geist, der da diese Gesundheit verursacht hat, selbst wenn bei einer okkulten Methode, oder hat Gott dich in dieser Situation noch davor bewahrt? Ich meine, wenn da ein Missionar irgendwo im Urwald ist und der begegnet einen Medizinmann und der hat jetzt irgendwelche verzauberte Kette ihm gegeben und der hängt die um, dann muss der ja nicht automatisch daran sterben. Aber es besteht die Gefahr, dass er unter einem okkulten Einfluss gerät. So ist es. Also es gibt hier nicht eine direkte nachweisbare Wirkung sofort, sondern es ist eher eine, die über längere Zeit hin sich ausdrückt. So würde ich es eher sagen. Ich weiß nicht, ob das verständlicher ist. Sonst frag einfach nochmal anders nach.
Was ist denn, wenn man zum Beispiel dem Kind irgendwas gibt?
Ja.
Also das ist ja dann, wenn man jetzt, gibt ja zum Beispiel hier so Kügelchen,
ja, genau.
Zahnbeschwerden,
ja.
Wo man dann denkt, oh, wenn die ewig schreien, ob die jetzt helfen nicht, man schadet die erstmal nicht, weil das ist ja eigentlich gar nicht richtig drin und das Kind ist ja noch erst ein paar Monate.
Ja.
Setzt man dem Kind dann zum Beispiel einen schädigen Einfluss aus, dass es irgendwelche Folgen haben kann?
Also erst einmal würde ich die Eltern fragen, wenn du glaubst, dass da nichts drin ist, warum gibst du deinen Kindern überhaupt? Bitte? Aber dann gehst du davon aus, dass eben da doch eine Wirksamkeit ist, die nicht nur Materie ist, sondern eine übernatürliche, oder wie? Die jetzt ein Kügelchen brauchen.
Aber mhm. Es wirkt ja tatsächlich, es muss ja da irgendwas sein.
Aber als Christ musst du uns ja die Frage stellen, wenn ich erfahre, dass bei diesen Kügelchen materiell nichts wirkt, dann stellt für mich die Frage, was wirkt da? Ein Nicht-Christ vielleicht sagt, vielleicht ist mir egal. Aber ein Christ muss ja die Frage stellen, was wirkt, weil wir haben ja vorher festgestellt, durch okkulte Kräfte wollen wir uns nicht helfen lassen. Weil wir wissen, das ist nicht von Gott, das ist von Gott abgelehnt und wir geraten in Abhängigkeiten davon. Also müssen wir uns die Frage stellen, was da wirkt. Natürlich ist bei diesen Kügelchen nichts. Und nicht mal plausibel. Ich habe ja gesagt, wenn es das plausibel wäre, zu erklären, dann könnten wir das noch annehmen als eine Möglichkeit. Wir kommen ja intensiver auf dieses Beispiel, eben der Homöopathie, morgen noch. Da werden wir intensiver darüber sprechen. Deshalb will ich das jetzt nicht alles erklären, was dahinter steckt. Aber hier würde ich sagen, wir müssen die Frage stellen. Wir als Christ können nicht nur sagen, deshalb habe ich das ja zu Anfang auch erklärt, was heilt, ist gut. Ich habe euch ja gesagt, der Weg, der zur Heilung führt, ist auch für uns entscheidend. Nämlich ist der moralisch im Einklang mit Gott, durch wen, weil es auch Nebenwirkungen hat, die wir dort dabei eingehen.
Aber es ist eben nicht klar hinläufig, dass es jetzt bei dem Kind schon schädigen eigentlich kann. Es kann.
Genau, es kann. Es gibt hier keine direkte Notwendigkeit, nur sollten wir, es kommt jetzt mal darauf an, was ich mit der Frage erreichen will. Heißt das mit dieser Frage jetzt als Eltern, ich verabreiche einfach massenhaft irgendwelche Präparate, weil ich sage, ach, das ist ja ein Kind, schadet ihm sowieso nicht. Dann wäre es falsch. Dann gebe ich hier nämlich ein Risiko ein, weil es ist durchaus auch möglich, dass ein Kind dadurch in okkulte Abhängigkeit gerät. Ich weiß das Beispiel von einem Mann, der wurde als Kind zu einer Gesundbeterin gebracht. Und die Frau hat ihn gesund gemacht. Der war aber fortan unter einer okkulten Belastung. Die ist erst aufgetreten, als er gläubig werden wollte, als er zum Glauben gekommen ist, dann später auch. Das musste dann durchbrochen werden und so. Dann trat aber danach die Erkrankung wieder auf. Also das heißt hier, es ist durchaus möglich, dass eine okkulte Belastung entsteht, die aber äußerlich nicht unbedingt sichtbar war. Also der Mann ist jetzt nicht mit Schäumende vor dem Mund oder schwarz gekleidet oder als Satansanbeter herumgelaufen, sondern das ist erst da aufgetaucht, wo er sich mit Gott, mit dem geistlichen Inhalten auseinandersetzen musste. Also von daher, wir dürfen es auch nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, zu sagen, ach, das schadet schon nicht, zu sagen, wir nicht sehen, machen wir es. Das wäre zu leichtfertig. Und das würden wir im Alltagsleben ja bei anderen Dingen auch nicht tun, rein säkularen Gegenden. Meinetwegen, ich unterschreibe erstmal alle Verträge, bis ich merke, irgendwo, mein Geld ist weg oder so. Sondern wir würden ja vorher prüfen. Und hier, glaube ich, ist das genauso auch da nötig. Wir dürfen nicht damit rechnen, dass es vielleicht in so und so vielen Fällen gut geht. Genauso ist das, wenn ich es wieder vergleiche mit der Sucht, weil uns das vielleicht näher liegt. Da kann auch jemand mal sein Haschisch rauchen und dem passiert nichts. Deshalb würde ich aber keinem Jugendlichen empfehlen, mit Haschischrauchen anzufangen, weil vielleicht es einige gibt, denen es nicht hilft. Den es nichts macht. Oder ich habe zum Beispiel einen Großvater, der ist mit über 80 gestorben, der hat sein Leben lang, war er Kettenraucher. Jetzt würde ich aber deshalb keinem fragen, also hier, mein Großvater hat immer geraucht, also macht das auch, schadet schon nicht. Also das heißt, jetzt kommt es drauf an, woher kommt dann die Motivation der Frage, wenn jemand das fragt. Wenn das jetzt einfach die Frage ist, na, irgendwann habe ich mal eine Pille gegessen und ich wusste selbst nicht so genau und ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, schadet die mir jetzt? Wenn das mir die Motivation ist, weil wir nicht immer alles sofort erkennen und überprüfen können, selbst wenn wir es wollen, dann würde ich hier sagen, generell stehen wir schon unter dem Schutz Gottes. Und da würde ich in solcher Situation einfach prophylaktisch darum beten, wenn es mein Kind ist, Herr Jesus, du weißt jetzt hier, die haben das und das da gegessen, du weißt, wenn da irgendwas drin ist, befreie mein Kind davor, mach das frei, dass es nicht schadet und so, und dann auf die Macht Gottes vertrauen im geistlichen Bereich. Aber ich würde es auch nicht einfach so laufen lassen. Wenn ich jetzt aber hingegen auf eine Methode zugehe, dann würde ich sagen, dann sollten wir sie schon überprüfen, egal ob bei Kind oder Erwachsener. Und wenn wir dazu Anlass haben, anzunehmen, dass sie nicht akzeptabel ist, dann lieber darauf verzichten. Und generell haben wir ja sowieso im Kopf, Gott wirkt, wenn er will, durch alles. Er kann durch den Straßendreck wirken, er kann durch die chemische Medizin wirken, er kann durch Gebet wirken, aber er ist nicht gebunden an eine alternative Methode. Und wenn wir die aus guten geistlichen Gründen ablehnen und Gott will, dass wir gesund werden, dann werden wir sowieso gesund. Durch irgendwas anderes. Deshalb, wir dürfen nicht so schnell im Auge haben, das ist die einzige Methode und wenn ich die nicht wähle, trotz aller Widersprüche, dann bleibe ich krank. Sondern wir sollten davon ausgehen, deshalb die Grundlage, Gott ist es, der dahinter steht. Und wenn ich jetzt überprüfe und wirklich ernsthafte Gründe habe, und Gott weiß ja, dass ich die ernsthaften Gründe habe, warum ich es nicht mache, dann wird er mir einen anderen Weg zeigen, wenn er mich wirklich heilen will. Also durchaus vielen Dank für das Zeugnis dazu. Und ich kenne einige Menschen, die Ähnliches erlebt haben in diesem Zusammenhang, was uns durchaus davor warnen sollte, zu leichtfertig damit umzugehen. Wie gesagt, es gibt ja Heilmethoden, die sind total unproblematisch. Auch Alternative. Nur es gibt eben einen großen Bereich von alternativen Heilmethoden, die auf übernatürliche Art und Weise wirken. Ich schließe mal die aus, die nur Scharlatane sind. Da können wir sagen, das Schlimmste, was uns passiert ist, wir bleiben krank und sind unser Geld los. Was ja auch schon schlimm genug sein kann. Vor allem, weil viele dieser Methoden recht teuer sind. Aber noch schlimmer ist, wenn wir unter einen geistigen Einfluss kommen, einen okkulten geistigen Einfluss, der uns dann möglicherweise sogar gesund macht, aber uns geistigen Schaden zufügt. Das ist ja noch schlimmer. Und da, so müssten wir eben prüfen, Prüfungskriterien habe ich einige genannt, für die verschiedenen Bereiche. Wir wollen uns jetzt mit einer Sache intensiver auseinandersetzen. Und zwar, das ist nämlich die Sache der Akupunktur. Akupunktur bespreche ich einmal exemplarisch für einen Großteil von asiatischen Heilmethoden. Ihr findet ja auch in dem Buch, was ihr ja bekommen habt, nicht? Also wer hier regelmäßig dabei ist, noch keins bekommen hat, hier vorne habe ich jetzt noch eines und auch dieses hier kann ich dann noch weitergeben, auch ein Programm habe ich hier noch. Da findet ihr ja ausführlich beschrieben über die Akupunktur. Noch ausführlicher über die asiatischen Heilmethoden habe ich ja zwei Hefte geschrieben, die ihr mal gesehen habt, so jeweils im Umfang von 80, 90 Seiten, also insgesamt 160 Seiten, wo es um asiatische Heilmethoden allgemein geht, wie das Weltbild ist, wie der Hintergrund ist. Und das, was ich euch jetzt sage, ist nicht nur einfach meine Überlegung, wo ihr sagt, na, das ist der Michael Kotsch, der sieht das ein bisschen überspannt. Ich habe bewusst, und das seht ihr auch in den Fußnoten der Ausführung über die Akupunktur, ich habe mich fast ausschließlich auf Literatur berufen von Akupunkturärzten selbst. Also was sagen die selbst über ihre Methode? Und da sollen wir davon ausgehen, das ist dann glaubwürdig, das ist so, wie die Methode selbst vorgibt zu wirken. Und jetzt versuche ich euch erstmal das System zu erklären und dann nachher kommen wir gemeinsam dazu, das auch zu bewerten. Also, die Akupunktur ist entstanden vor etwas über 3000 Jahren. Damals ist sie entstanden in einem chinesischen Schamanismus. In diesem Schamanismus geht man davon aus, dass die Krankheit durch Dämonen verursacht sei und dass man diesen Dämonen die Möglichkeit geben müsse, aus dem Körper auszufahren. Und deshalb hat man ihn sie mit Steinnadeln geritzt, um dann Öffnungen für diese Dämonen zu schaffen. Ich will euch jetzt nur die ganze Geschichte so erzählen, nur kurz gerafft, die ist in meinen Büchern viel ausführlicher dabei. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich mir aus den Fingern sauge. Das könnt ihr in allen Büchern über Medizingeschichte nachlesen. Das hat übrigens Spuren bis heute. Das hat Spuren darin, dass viele Akupunkturpunkte sind noch danach benannt. Da gibt es Akupunkturpunkte, die heißen Dämonenpforte oder Dämonenherz oder so etwas. Das kommt noch aus dieser frühen Phase der Akupunktur. Im Laufe der Zeit ist die Akupunktur geprägt worden durch den Hinduismus, den Universismus, den Konfuzianismus und den Taoismus. Ja. Nein, das hat andere Ursachen. Weil bei dem Elia war es eine Opferhandlung, hier sollte es eine therapeutische, medizinische sein. Also danach kommen eben diese, in der Reihenfolge, wie ich sie genannt habe, diese verschiedenen religiösen Einflüsse, die ich auch in meinem Buch ziemlich ausführlich versuche darzulegen, und zwar immer zu darzulegen, welcher Aspekt der Lehre der Akupunktur kommt aus dieser einzelnen Religion. Ich kürze das jetzt etwas ab, ich überspringe das nämlich und komme einfach zu der momentanen Erklärung. Und dann werden wir an einzelnen Punkten sehen, wovon es abhängig ist. Also zuerst einmal müssen wir im Kopf haben, im Gegensatz zu vielen Ärzten, die heute Akupunktur betreiben, häufig auch Hausärzte meine ich jetzt, also viele Hausärzte, die das betreiben, im Gegensatz dazu geben die Akupunkturärzte selbst, geben an, dass sie nicht auf natürliche Art und Weise wirken. Das Problem liegt eben auch daran, dass die meisten Ärzte, die in Deutschland Akupunktur betreiben, von Akupunktur keine Ahnung haben. Das klingt vielleicht jetzt etwas überheblich, wenn ich das sage, aber wie gesagt, ich habe hier alles gut belegt, unter anderem von der Deutschen Akupunkturgesellschaft. Ihr könnt bei den Leuten anfragen, die ärgern sich darüber, dass die meisten Ärzte, etwa 90% derjenigen Ärzte, die das in Deutschland machen, sind schnell besohlte Ärzte. Das heißt, die machen mal 5, 6 bis 10 Wochenendkurse, Seminare und sagen, jetzt können sie Akupunktur praktizieren. Sie können das auch. Aber sie können das ungefähr so intensiv, als wenn du einen Erste-Hilfe-Kurs machst für dein Autofahren und hinterher als Arzt praktizieren willst. Dann kannst du auch ein paar Sachen. Du weißt so, was stabile Seitenlage ist. Du kannst die Leute wiederbeleben, hier so ein bisschen Herzmassage und sowas. Aber im Grunde genommen kennst du das ganze System nicht. Ich habe natürlich ein bisschen übertrieben, ein bisschen, ja, wissen Sie ja schon. Aber diese Ärzte haben dann normalerweise keine Ahnung von chinesischer Medizin und Akupunktur. Also keines übertrieben, aber minimale. Das siehst du auch, die diagnostizieren die schon gar nicht, wie ein chinesischer Arzt das tun würde. Denn eine normale Ausbildung eines Akupunkturarztes in China sind 4 bis 5 Jahre. Und auch wenn ich der Intelligenz deutscher Ärzte nicht wenig zutraue, ist das, was ein chinesischer Arzt in 5 Jahren lernt, schlecht in 5 Wochenenden zu lernen. Ja, und das merkst du auch schon daran, die Ärzte hier, die diagnostizieren dich ja schon gar nicht richtig. Sondern die machen einen Mischmasch von Sachen, die eigentlich gar nicht passen. Ein chinesischer Arzt beispielsweise müsste zuerst nämlich eine Zungendiagnose machen. Weil nämlich die Konsistenz der Zunge gibt Auskunft darüber, wie und was du akupunktieren musst. Zweitens müsste er eine Pulsdiagnose machen. Und nicht, dass wir das hier falsch verstehen. Das meint nicht die westliche Pulsdiagnose, indem du einfach sagst, naja, der ist kräftig oder der ist schwach oder sowas. Nein, nein. Es gibt erstmal eine mit 3 Fingern in unterschiedlichen Tiefen und dann kannst du aus dem Puls alles Mögliche ableiten, nämlich insbesondere von der Energie, die im Körper fließt. Also nicht von dem Herzschlag, sondern von der Energie, die im Körper fließt. Dann musst du drittens analysieren, woher die Energieschwäche im Körper kommt. Hier gibt es nämlich ein System der sogenannten 5 Wandlungsstufen. Diese 5 Wandlungsstufen sind Wasser, Feuer, Erde, Holz und so weiter. Und die erzeugen sich, meinetwegen Erde erzeugt Holz. Warum? Naja, weil ja Holz aus der Erde wächst. Und Holz erzeugt Feuer, ja, weil Feuer ja durch Holz brennt und so weiter und so weiter. Also so erzeugen die sich und im umgekehrten Zyklus dann der bekämpfende Zyklus. Wenn du also herausbekommst, dass irgendeine Krankheit mit Holz zu tun hat, dann weißt du, diese Krankheit ist verursacht durch Erde. Jetzt musst du sie also bekämpfen, indem du genau den entgegengesetzten Zyklus vollziehst. Das ist jetzt chinesische Medizin. Und ohne das, wenn du das nicht analysierst, kannst du gar nicht den richtigen Einstichpunkt finden. Darüber hinaus musst du auch noch die 4 Winde berücksichtigen dabei. Und die 4 Winde sind jetzt nicht wirklich, dass du sagst, Wind aus Osten, Norden, Westen, gar nicht, sondern das sind spirituelle Winde, die dort wehen. Und die Einwirkung auf das Leben eines jeden Menschen haben. Der Hauptpunkt ist allerdings, dass du das Energieungleichgewicht des Menschen analysieren musst. Denn nach chinesischer Medizin gibt es gar keine Kopfschmerzen, gibt es auch keine Magengeschwüre, gibt es keinen Krebs, gibt es sonst was nicht, sondern es gibt immer bloß Energieungleichgewicht. Deshalb kein chinesischer Arzt behandelt dein Magengeschwür. Das ist auch vollkommen uninteressant. Die chinesische Medizin hat nie Anatomie betrieben. Weshalb in der chinesischen Medizin auch anatomische Organe genannt werden, die es gar nicht gibt. Zum Beispiel den 3-fachen Erwärmer. Und der 3-fache Erwärmer, den kann man auch behandeln. Aber aus unserer westlichen Sicht gibt es den gar nicht. Der ist aber wichtig dafür. Die Organe, die wir kennen, die werden auch aufgeteilt nach Hohlorgan und Speicherorgan. Ja, was machen die denn nun? Was speichern die? Die speichern die Qi-Energie. Die Qi-Energie ist ganz wichtig bei allen asiatischen Heilmethoden. Das merkt ihr häufig schon im Namen. Tai Chi, Qi Gong, nicht? Oder solche Sachen. Da steht immer das Qi mit drin oder Qi, koreanisch Qi, chinesisch Qi. Ist aber dasselbe. Und die Qi-Energie, die kommt aus dem Taoismus, denn die Qi-Energie ist eigentlich das Tao oder Dao. Dieses Qi-Energie erfüllt den gesamten Kosmos und die nimmt der Mensch in sich auf. Es gibt das Geburts-Chi, das bekommst du von der Geburt mit. Dann gibt es das Atmungs-Chi, jedes Mal, wenn du atmest, kommt die kosmische Energie in dich hinein. Dann gibt es das Nahrungs-Chi und noch einige weitere Chis. Und diese Chis sind Energieformen und daraus lebt der Mensch. Der Mensch lebt nicht in erster Linie durch Kohlenhydrate, Vitamine oder sonst etwas, sondern durch die Chi-Energie. Und das ist eine kosmische, spirituelle Energie. Und diese kosmische, spirituelle Energie zirkuliert im Körper in zwei verschiedenen Formen, in zwei verschiedenen Polen, könnten wir sagen. Und diese Pole sind Yin und Yang. Yin und Yang ist an sich nicht, sondern Yin und Yang ist so wie der Plus- und Minuspol beim Strom, könnten wir sagen. Und jetzt muss die Qi-Energie immer im Gleichgewicht sein. Und dann, wenn Qi nicht im Gleichgewicht ist, dann bist du krank. Das Problem ist aber nicht ein wehtuender Magen, ein schmerzender Magen, sondern das Problem ist das Ungleichgewicht der Energie. Deshalb ein chinesischer Arzt, auch die Akupunktur, will immer das Energiegleichgewicht herstellen. Etwas anderes kann sie gar nicht, will sie auch gar nicht, weil die Anatomie spielt dafür keine Rolle. Ihr könnt sehen, bei Schaubildern chinesischer Lehrbücher, da sind keine inneren Organe, sind total unwichtig, sondern dann sind eben die sogenannten Meridiane, das heißt, dass die sind die Energiekanäle an der Oberfläche der Haut und auch in der Haut, an denen die Qi-Energie zirkuliert. Und die werden manipuliert und beeinflusst, denn man geht davon aus, wenn der Mensch in Harmonie, in totaler Harmonie mit Qi ist, dann ist es nicht nur so, dass er sich körperlich gesund fühlt, sondern dann ist er auch psychisch gesund und dann ist er auch geistlich heil. Denn chinesische Medizin ist von vornherein eine ganzheitliche Medizin, auch die Akupunktur. Akupunktur will das gesamtheitliche Heil des Menschen bewirken, nicht nur ein Organ heilen. Das ist eben das grundsätzliche Missverständnis, was einige westlich ausgebildete Ärzte haben, die meinen, sie könnten jetzt eine Methode benutzen, um dann ein Organ zu heilen. In Wirklichkeit sagt die Methode, aber das geht gar nicht. Weil eben diese Methode mit dem Organ sich gar nicht beschäftigt. Magenschmerzen können aus ganz unterschiedlichen Gründen kommen. Da kann einmal bei dem einen zu viel Qi und bei dem anderen zu wenig Qi sein. Es kommt immer darauf an, woher das kommt. Und dann, wie gesagt, die Wandlungsstufen und die Winde und so weiter, die spielen auch noch eine Rolle. Und bei Yin und Yang, alles hat einen Yin und Yang Aspekt. Und jetzt musst du ganz genau analysieren, wo der Yin und Yang Aspekt genau ist und warum das zu viel oder zu wenig ist. Und die Nadeln, die eingestochen werden, sollen, das zeige ich auch, sollen nach chinesischer medizinischer Literatur, sollen Yin-Energie zuführen oder ableiten oder Yang-Energie zuführen oder ableiten. Dafür sind die da. Das heißt, die sind nicht dafür da, wie manche Leute eben materialistisch die Akupunktur missverstehen wollen. Es gibt Leute, die missverstehen die und sagen, ja, das sind doch einfach die Nervenbahnen, die man da therapiert. Ich habe bei euch im Buch, glaube ich, auch hier so ein Bild, habe ich, glaube ich, sogar mit drin, wo dann die, oder habe ich das jetzt leider nicht mit reingenommen, ich wollte es jedenfalls, und zwar da, wo dann so eine Figur ist, 72, ja genau, das ist so angedeutet, ist leider nicht ganz gut erkennbar, aber hier ist angedeutet, wie die Meridiane verlaufen, ist leider nur angedeutet, ist korrekt, nicht ganz korrekt hier dabei. Das, was ihr hier seht, ist, dass dieser Verlauf der Meridiane mit dem Verlauf der Nervenbahnen nichts zu tun hat. Die verlaufen an ganz anderen Stellen. Mit den Blutbahnen hat es auch nichts zu tun. Mit den Lymphen hat es auch nichts zu tun. Also wenn jetzt einer versucht, das irgendwie anatomisch zu begründen, das geht nicht. Die Qi-Energiebahnen haben nichts damit zu tun. An manchen Stellen zufälligerweise kreuzen die sich. Es geht ja auch nicht anders. Wenn du jetzt so horizontale Bahnen die hast, die von oben nach unten durch den Körper laufen, natürlich irgendwo kreuzen die dann auch mal die Nervenbahnen. Aber die haben nach unserer Kenntnis mit Nervenbahnen nichts zu tun. Chinesische Ärzte haben die auch nicht festgelegt nach anatomischen Untersuchungen, wo die Nervenbahnen sind. Nämlich in China war es so, von dem Taoismus her, durfte ein Patient sich nie ausziehen. Deshalb, der wurde auch nie untersucht körperlich. Das war ja auch gar nicht wichtig. So, man hat die Nadel, das war ja das Tolle daran, konnte man durch die Haut, durch die Kleidung durchstechen und konnte die Leute dann therapieren dabei. Und da ging man eben davon aus, nicht die anatomischen Sachen, sondern diese energetischen seien das eigentliche Problem. Und da gibt es übrigens auch in der chinesischen Medizin unterschiedliche Auffassungen, wo nun die Einstichpunkte sind, weil die eben mehr philosophisch festgelegt werden als wirklich anatomisch. Es gibt dann auch Ärzte, und ich erwähne das, zum Beispiel gibt es in Japan eine Ohrakupunktur. Da sagt man, dass ich auch gar nicht den ganzen Körper akupunktieren muss, sondern weil das Ohr repräsentiert den gesamten Körper. Hier ist der Kopf, da ist der Rücken, hier sind die Extremitäten und so weiter. Jetzt kann ich da einstechen und kann dann auch die entsprechenden Stellen der Meridiane am Körper therapieren. Es gibt in Korea zum Beispiel das auch eine Fingerakupunktur. Da sagt man Finger, hier Kopf, da Leib, hier Extremitäten. Kannst du alles daran akupunktieren. Es gibt auch noch andere Formen der Akupunktur. Also das heißt, diese Einstichpunkte sind nicht ein für alle Mal festgelegt. Darüber hinaus ist man jetzt natürlich, das ist die Qi-Energie. Da bleibe ich vielleicht noch dabei. Also jetzt will man diese Qi-Energie in den Ausgleich bringen und dann wirst du dadurch gesund. Diese Qi-Energie, wie wird die beschrieben in der chinesischen Medizinliteratur? Da wird gesagt, das ist die Energie, die das gesamte den Kosmos erst hervorgebracht hat. Die, die den gesamten Kosmos und das Leben erst in Existenz hält. Die Energie, die dem Menschen Lebenskraft gibt. Und die Energie, in der der Mensch einmal, wenn er stirbt, aufgeht. Wenn ihr diese Beschreibung hört von der Qi-Energie, woran erinnert euch das? An die Schöpfung? Bitte? Ja, eine Erdstrahlen sind eigentlich eingeschränkt. Die haben nicht die Welt geschaffen oder so. Nein, das, was hier feststellt, ist das, was du da sagst. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine Bezeichnung von Gott. Nur natürlich hier aus einem anderen System, einem religiösen System. Und hier merken wir, wie stark das religiös verbunden ist. Denn in China gab es ja nie eine Religion, wie wir sie haben, mit einer Gottesvorstellung, wo man jetzt Figuren hatte, die man anbetete oder eine Dogmatik, sondern die typisch chinesische Religiosität, deshalb zitiere ich auch aus Büchern, die die chinesische Religiosität darstellen, war immer eine innerweltliche Religiosität. Das heißt, man geht von Energien aus, die sind aber nicht manifestierbar. Es gibt manchmal ein paar Götterfiguren, die spielen aber keine große Rolle. Sondern die chinesische Religiosität war immer eine, die stark mit Ethik, mit Moral und dann mit kosmischen, energetischen Vorstellungen zu tun haben. Ganz geprägt zum Beispiel durch den Buddhismus und durch den Taoismus. Der Taoismus hat keine festen Götterfiguren, sondern gerade diese Energie, nämlich das Tao und dann eben auch diese Idee des Yin und Yang, kommt ja aus dem Taoismus. Und genauso kommt diese immaterielle Vorstellung von Gott aus dem Buddhismus. Denn Buddha hatte gelehrt, dass es keinen festen, eindeutigen Gott gäbe, den man darstellen könnte, sondern Gott ist mehr eine allgemeine, anonyme Energie. Daher kam das. Wo sind wir weiterentwickelt? Die einzelnen Schritte, die versuche ich ja in dem Buch dann darzulegen. Vielleicht auch noch eine Zusatzinformation. Jetzt hat man natürlich im Westen probiert, sich intensiver mit der Akupunktur auseinanderzusetzen, um mögliche naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu entdecken, die vielleicht hinter diesen magischen religiösen Erklärungen stehen. Und ich habe euch ja gesagt, wie bei der Chininrinde, wenn wir jetzt eine natürliche Erklärung finden, zumindest Ansätze davon, könnten wir ja sagen, vergessen wir den ganzen chinesische Zeug und machen das trotzdem, es wirkt ja auf eine ganz andere Art und Weise. Nun war aber interessanterweise, gibt es einige Untersuchungen darüber, eine möchte ich dabei jetzt zitieren, neben einigen anderen. In meinem Buch nenne ich auch die Gerak-Studie, das ist zum Beispiel die bisher ausführlichste Studie über die Akupunktur, die ist immer noch nicht ganz zu Ende, wurde von den deutschen Krankenkassen subventioniert mit Tausenden von Probanden. Ich erwähne auch die Ergebnisse, im letzten Herbst wurden die ersten Zwischenergebnisse darüber vorgestellt. Ich erwähne euch da auch genau, dass in bestimmten Therapieansätzen, die von Akupunktur vorgesehen werden, weil Akupunktur wird eigentlich gegen alles eingesetzt. Weil Akupunkturärzte das ja nicht als Ergänzung der klassischen Medizin sehen, sondern Akupunkturärzte meinen, durch Akupunktur könnte man alles regeln, weil ja alles durch das Ungleichgewicht der Energie kommt. Egal, ob du psychische Probleme hast oder körperliche Probleme oder sonst irgendwas, alles ist dadurch zu regeln. Nun hat man bei der Gerak-Studie gefunden, dass in den meisten Fällen Akupunktur gar nicht hilft, zumindest nicht statistisch signifikant hilft. Die einzelnen Daten zeige ich euch auch. Es gibt jetzt ein paar Bereiche, in denen es eine scheinbar signifikante Wirkung gibt, aber eben nicht in allen, sondern in einigen nur. Jetzt hat man dann verschiedene Studien gemacht, zum Beispiel gibt es einen Dr. Mann, der Gründer und langjähriger Leiter der britischen Akupunkturgesellschaft gewesen ist. Und der hatte vor einigen Jahren mit Studien begonnen, die immer noch weitergeführt werden, die sind durch einen Zufall ausgelöst worden. Und zwar war er auf einer Akupunkturtagung, so schreibt er, und da hat eine Akupunkturärztin ihm begeistert erzählt, wie sie wunderbare Erfolge bei einer Nadelung eines bestimmten Punktes am Knöchel unten hat. Und dann hat er dabei festgestellt, die nadelt die Leute an der vollkommen falschen Stelle. Also das ist gar nicht die Akupunkturstelle, an der sie akupunktieren sollte. Und trotzdem ist eine einschneidende Wirkung. Das hat ihn dann dazu gebracht, dass er in den letzten Jahren an den meisten Einstichpunkten immer weiter entfernt eingestochen hat und festgestellt hat, dass selbst wenn er 10 cm entfernt von der Einstichstelle einsticht, immer noch derselbe Erfolg festzustellen ist. Wo wir hier natürlich wieder die Frage stellen müssen, wenn eine naturwissenschaftliche Erklärung, die mit irgendwelchen Bahnen oder Verteilung von Punkten zu tun hat, die in irgendeiner Beziehung zu dem Organ stehen, wie ist es dann erklärbar, dass wenn ich an einem ganz anderen Punkt einsteche, dieselbe Wirkung zu erzielen ist? Hier würden wir eher sagen, das spricht dagegen, dass es sich hier um ein materialistisches System handelt. Wenn es allerdings um ein geistliches System geht, nämlich um die Qi-Energie, dann spielt es letztendlich auch keine Rolle, wo ich einsteche. Weil die geistliche Energie, die Qi-Energie, der ist es ja egal, wo sie einfließt oder ausfließt. Die ist ja nicht an eine Gesetzmäßigkeit gebunden von irgendwelchen Punkten. Also hier merken wir, das spricht ja eher für das chinesische Denkmodell. Nämlich, dass es hier um ein energetisches. Und Energie müssen wir ja wieder anders lesen, das geht ja nicht um chemische Energie. oder um biologische oder physikalische Energie, sondern hier geht es ja um spirituelle Energie, das heißt geistige Energie. Und diese Energie spielt ja beispielsweise auch eine Rolle bei anderen Methoden wie Reiki. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Reiki geht ja so, da sagt man, es sind auch Energieungleichgewichte und die werden jetzt nicht durch Nadeln behoben, ist dasselbe System sonst dahinter, sondern durch einen Heiler, durch den die kosmische Qi-Energie durchfließt oder Qi-Energie. Das heißt, dann kommt der Heiler, man kann das dann auch eben lernen bei einem Therapeuten und dann gehst du über den Körper hinweg und dann kommst du, wo der Krankheitsherd ist, also da, wo das Ungleichgewicht sein soll und dann fließt eine Energie und die Menschen spüren das auch, wie eben eine Energie durch sie hindurchfließt. Also wir haben zum Beispiel einen Schüler, der hier absolviert hat, der hat früher solche Sachen gemacht, hat mir das dann auch so bestätigt. Und da fließt das durch und der Mensch spürt das meistens auch. Manchmal als starkes Kribbeln, manchmal als starke Wärmeeinwirkung, manchmal auch auf andere Art und Weise. Also das heißt, hier ist eine direkte Wirkung spürbar. Das kann man natürlich Materialisten, die sagen, alles psychosomatisch oder so. Aber interessant ist, dass da eben eine Wirkung ist, die man nicht nur psychosomatisch erklären kann. Und hier sagen natürlich chinesische Mediziner, genau wie bei der Akupunktur, das ist ja nur eine andere Methode mit denselben Kräften. Hier sagen chinesische Mediziner dabei, das ist die Qi-Energie, die da wirkt, weil die ja durch den Menschen hindurchfließt, um hier Ausgleich und Heilung zu bewirken. Ja, soweit eigentlich jetzt mal zu der Darstellung der chinesischen Medizin. So ein paar mehr Details seht ihr bei euch ja noch im Buch mit drin. Ich gehe auch auf besondere Arten ein von zum Beispiel Elektroakupunktur, Laserakupunktur, also Laserakupunktur, Magnetakupunktur und dann Akupunkturmassage, Kristallakupunktur. Das stelle ich euch alles noch dar. Das sind dann moderne Weiterentwicklungen der Akupunktur in Europa, die dann eben versuchen, mit der Energie der Kristalle nun auf den Meridian, auf den Energiepunkten Energiegleichgewichte herzustellen. Und wenn ich jetzt die Energiebahn anzapfe mit einem Laser, ist dadurch prinzipiell auch nichts verändert, weil der Laser, auch wenn es ein technisches Gerät ist, verändert nichts an dem System, sondern es wird auch hier einfach ein Punkt gereizt, nur nicht direkt mechanisch, sondern durch Laserlicht. Das ist also im Prinzip dann auch dasselbe, selbst wenn man ein Apparat benutzt. Es gibt auch manche Akupunkturärzte, die haben dann Apparate, wo sie die Akupunkturpunkte auffinden können, so sagen sie. Und dann fahren sie mit über die Haut und dann plötzlich piep, 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 fängt an zu piepen, dann sagen sie, hier ist der Akupunkturpunkt. Naja, da der sowieso mal 5 cm weiter da und dort sehen kann, spielt das ja auch keine so große Rolle. Diese Geräte sind allerdings keine Geräte, die die Qi-Energie messen können, sondern das sind einfach Geräte, die den Widerstand der Haut messen. Und da ist es eben so, an manchen Stellen ist der Widerstand auch größer und an anderen ist er geringer. Das hat aber mit Qi nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, da geht mal ein Nervenbündel durch, da ist mal ein Knochen, da ist es mal dünner, da ist mal dicker, da schwitzt du mal mehr, das sind eine größere Konzentration von Schweißdrüsen und so etwas. Also das hat ganz verschiedene anatomische Ursachen und das hier ist ja auch elektrische Energie, die gemessen wird und keine Qi-Energie. Das heißt, chinesische Ärzte halten sich mit solch einem Klimbim natürlich nicht auf, sondern das wird bei den westlichen Leuten